Liebe Nathalie, liebe Gemeinde am Dörener Turm, es ist mir eine Ehre, heute hier sprechen zu dürfen und gleichzeitig löst der Anlass Bedauern bei mir aus. Denn, liebe Nathalie, du bist eine starke Frau mit wunderbaren Gaben, Gabe der Leitung, der Kommunikation, der Kreativität und vieles mehr. Und ich werde dich vermissen. Und zwar auch in den Kreisen, in denen wir viele Kontakte hatten. Übrigens, diese Gaben, die waren schon auffällig, als du Sprecherin der Studierendenschaft warst in Elstal. Und die sind wirksam geworden in den letzten 5,5 Jahren. Wir haben eben etwas davon gehört. Und gemeinsam mit anderen werde ich dich vermissen in der Pastorenschaft im Mittekreis, im Referententeam von BTI, in unserer kollegialen Supervisionsgruppe und auch bei privaten Treffen. Und deshalb bringe ich die Grüße jetzt an dich von diesen Kreisen und auch von der Gemeinde Hannover-Walterseestraße, die mich heute hierher gesandt hat. Und liebe Gemeinde am Dörner Turm, ihr seid in einem Umbruchsjahr, personelle Veränderungen und auch Veränderungen in einem Zukunftsprozess. Drei Hauptamtliche verlassen euer Schiff. Und da ist es, glaube ich, besonders wichtig, auf Gottes Stimme zu hören und auf Menschen zu achten, wie sie von Gott berufen und bewegt werden. Und das möchte ich mit euch tun. Nathalie Georgi hat beim letzten Pastorentreffen des Mittekreises eine Frage gestellt, nämlich: In welcher Welt möchte ich leben? Dazu hat sie eine Andacht gehalten und von ihrer Vision erzählt. Und letzten Sonntag hat sie einen Text dazu auch ausgelegt. Und ich möchte diese Frage heute auch stellen: In welcher Welt und Gemeinde möchte ich leben? Und diese Frage reflektieren vom Wort Gottes her, von einem Text aus dem Alten Testament. Und in diesem Text wird von einer starken Frau gesprochen als Vorbild für die Ehre Gottes. Und der Text beginnt ganz unscheinbar im Alltag. Denn ich denke, unser geistliches Leben hat dort seinen Ort, im Alltag, unscheinbar, im Alltäglichen. Und genau dort ist unser geistliches Leben zu Hause. Und es wird in Richter 4 von Deborah erzählt und wie sie gelebt hat. Und bei der folgenden Textstelle, die ich gleich vorlese, muss ich immer an eine Situation im Hebräischunterricht denken. Denn in der hebräischen Sprache nutzt diese Sprache Endungen, um zu zeigen, ob ein Wort weiblich oder männlich ist. Also Ish heißt Mann und Isha heißt Frau und die Endung A ist also für weibliche Endungen. Und das erkennt man auch an den Verben und anderen Begriffen im Text sehr schön. Man hört also schon am Klang, ob es um eine Frau oder einen Mann geht. Und das hört man in diesem Text auch. Udevora, Isha, Nevi'a, Eshet Lapidot, Hi, Shofeta, et Yisrael be'et hahi. Deborah war eine prophetische Frau, Frau des Lapidot. Sie war Richterin in Israel zu jener Zeit. Und ich erinnere mich immer noch wie heute, dass ein junger Mann, der dort saß und das gerade alles erklärt bekommen hat, fragte: Kann Deborah nicht auch ein Männername sein? Kann das sein, dass eine Frau Richterin ist und Prophetin und Leiterin? Ist das nicht vielleicht ein Übersetzungsfehler? Kann die Kanzler? Ja, das geht grammatisch, das geht sachlich, das geht geistlich, das geht in diesem Text. Und so klingt das dann in der Basisbibel, Richter 4, Abvers 4. Deborah war eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war. Sie herrschte damals als Richterin über Israel. Ihren Amtssitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bet-El auf dem Gebirge Ephraim. Ja, mitten im Alltag, das war es für sie. Im Alltag, da war sie etabliert und hatte eine klare Rolle. Deborah war eine starke Frau mit einer starken Rolle. Und ihre Waffen waren Worte und Weisheit. Und die Männer standen bei ihr Schlange, wenn sie einen Rechtsfall zu lösen hatten. Und sie hatte das Sagen und durfte entscheiden. Und dieser Text hat wirklich emanzipatorisches Potenzial. Denn er ist in einer Zeit der Männerwelt geschrieben, in der man eigentlich voraussetzte, dass der Mann auf dem hohen, erhabenen Stuhl, dem Richterstuhl, sitzt. Deborah hatte aber einen Standort und dieser Ort war dieser Stuhl. In der Hierarchie der Männerwelt hatte sie in diesem Bereich das Sagen. Ihr Amtssitz wurde sogar nach ihr benannt, unter der Deborah-Palme. Quasi wie ein Büro unter freiem Himmel, Corona-konform. In was für einer Gemeinde und Welt möchte ich leben? In einer Gemeinde, in der jeder und jede seinen Platz findet. Wo steht deine Palme? Wo ist dein Ort? In deiner Gemeinde? Deine Rolle? Und liebe Gemeinde, das ist für euch eine ganz wichtige Frage, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen ihren Ort finden. Und auch für uns in der Walderseestraße ist das ein immerwährendes Suchen. Und Nathalie, du verlässt die Palme am Dörener Turm in der Hildesheimer Straße. Und das an einen noch unbekannten Ort. Aber ich bin zuversichtlich, Gott wird dir einen Ort schenken, wo deine Palme dann wächst. Und denn Gott wünscht sich das für jeden seiner Geschöpfe, dass du einen Ort hast, der quasi nach dir benannt wird, wo du persönlich, beruflich, familiär, gemeindlich zu Hause bist. In einer was für einer Welt möchte ich leben? Ehrlich gesagt, in der Welt von Deborah zur Richterzeit nicht so gerne. Denn die musste recht sprechen, aber es ging alles andere als gerecht zu. Es herrschte Krieg, es herrschte Gewalt, es herrschte Unterdrückung. Und der Geschichtsschreiber berichtet von dieser Welt in Richter 4 in den Versen vorher. Kaum war Ehud gestorben, taten die Israeliten schon wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Der Herr lieferte sie Jabin aus. Der war König von Kanaan und regierte in Hazor. Der Kommandant seines Heeres hieß Sisera und hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe, denn Jabin verfügte über 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre unterdrückte Jabin die Israeliten mit Gewalt. Nee. Hier ist der König Jabin aus Hazor und seine rechte Hand Sisera und da ist die große militärische Macht von Panzern der damaligen Zeit, eisernen Wagen. Der lässt sie an der Grenze auffahren. Und hier sind 20 Jahre Unterdrückung. Und da sind die Israeliten, die unterdrückt werden und die das aushalten müssen und die das als Fügung sogar ansehen vom eigenen Gott. So erklären sie sich die Kräfteverhältnisse und die Ungerechtigkeit. Unser starker Gott hat uns in die Hand von Jabin gegeben, weil er uns eine Lektion erteilen will, dass wir ungerecht gelebt haben. Ja, die Welt ist ungerecht. Ich möchte nicht in einer Welt der Stärkeren leben. Ich möchte nicht in der Zeit der Richter leben. Und manche sagen das ja auch, die Welt des Alten Testaments ist so böse und gewalttätig. Aber dann schaue ich mich in unserer Zeit heute um und sehe, wie in China die demokratischeren Regeln in Hongkong ausgehebelt werden und junge Menschen, die demonstriert haben, ins Gefängnis geworfen werden. Und wie in Myanmar die Militärs eine Präsidentin entmachten und bisher über 700 Menschen, die unbewaffnet waren, einfach getötet haben. Und wie in Russland die Krim besetzt wird von Russland und die Panzer aufgefahren und wieder abgefahren werden in der Ukraine. Und zynisch der Präsident rät, na, die sollen doch erstmal mit den Besetzern dort sprechen, bevor sie mit ihm sprechen. Er hat ja gar nichts zu tun mit dem Konflikt an der ostukrainischen Grenze. Wir leben nicht in einer besseren Welt. Viele Bibelleser schütteln den Kopf über Gewalt im Alten Testament in den Büchern Josua und Richter und ich möchte mit euch zusammen den Kopf schütteln über diese Welt und die heutige Welt. Wäre da nicht Deborah? Wäre da nicht Deborah? Denn in dieser Welt der Machos und Militärs redet diese Frau prophetisch. Ja, die Prophetin erinnert den israelitischen König daran, dass Gott da ist und dass Gott die Verhältnisse ändern kann und dass seine neue Welt andere Kräfteverhältnisse hat. Eine Welt, in der Männer und Frauen auf Augenhöhe miteinander leiten. Eine Welt, in der Gott entscheidet, welche Herrschaft sich durchsetzt. Und das klingt dann so, Richter 4. Ab Vers 6, Deborah ließ den Barak zu sich rufen. Der war der Sohn des Abinoam und stammte aus Kedesch im Gebiet von Naphtali. Zu ihm sagte sie: Ist es nicht so, dass der Herr, der Gott Israels, den Befehl gab, auf, zieh sofort zum Berg Tabor, führe 10.000 Mann aus Naphtali und Sebulon dorthin. Dann will ich Gott dafür sorgen, dass der Kommandant Sisera dir entgegenzieht, mit Jabins Heer, seinen Streitwagen und Truppen. Am Bach Kishon wirst du auf ihn treffen. Dann gebe ich Gott ihn in deine Gewalt. Barak antwortete ihr: Wenn du mit mir kommst, dann gehe ich. Wenn nicht, dann gehe ich nicht. Darauf sagte sie: Ja, ich komme mit dir. Nur du sollst wissen, du ziehst jetzt in die Schlacht, doch Ruhm wirst du auf diesem Weg nicht ernten. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand Deborah auf und ging mit Barak nach Kadesh. Dort stellte Barak ein Heer zusammen, 10.000 Mann aus Naphtali und Sebulon folgten ihm, auch Deborah war dabei. 20 Jahre lang waren die Kräfteverhältnisse so, dass Jabin die anderen unterdrückt hat. Mit seinen eisernen Wagen und seinem Riesenheer. Und jetzt erinnert die Prophetin Deborah ihren König daran: Gott hat doch mal was versprochen. Gott wird handeln. Wenn du Mut hast zur Auseinandersetzung, zum Streit, wird er die Dinge verändern. Gott wird die Gewalt überwinden. Gott wird den Gegner in deine Hand geben. Das Schicksal der Welt liegt in Gottes Händen. Und Barak erinnert sich, und dass ihn eine Frau daran erinnern muss, das stört ihn anscheinend gar nicht. Es überrascht aber, weil eigentlich das Rollenbild von Frauen zur Zeit des Alten Testaments und auch noch in der Kindheit vieler von uns eher so von den Märchen der Gebrüder Grimm geprägt sind, so vom Aschenputtel. Die Frauen, das sind so das kleine Mädchen, wie Aschenputtel eben, die wird von zwei Konkurrenten gemobbt, sitzt in der Asche, darf Erbsen zählen und muss auf ihren Traumprinz warten. Und wenn der Traumprinz kommt, dann erfüllt sich ihr Leben. Und das passiert ja auch in diesem Märchen. Der Traumprinz kommt und das ist die Erfüllung. Und durch diese Volksmärchen wurden viele kleine Mädchen darin geprägt, dass sie eigentlich nichts anderes vom Leben erwarten, als dass der Mann als Held kommt und sie als Prinzessin erobert, der Mann die Schlachten gewinnt und die Frau dann eben gefunden wird. Und das ist es dann auch. Tja, aber unser viel älterer Text als die Märchen der Gebrüder Grimm, und das ist auch kein Märchen, um das nur klar zu sagen, zeigt eine Frau in einer anderen Rolle. Die Frau als Leiterin, als Prophetin, als Ratgeberin des Königs und als starke Schulter für den schwachen Mann. Denn der Barak sieht ja aus wie ein kleiner Junge, der sagt: Wenn du mitkommst, dann traue ich mich. Wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich nicht. Merkt ihr, wie die Rollen hier vertauscht werden? Der kleine Barak braucht noch eine Mama, denn ohne die kann er nicht kämpfen. Und auch ohne Ironie, wir brauchen als Frauen und Männer immer wechselweise starke Schultern. Es ist nicht so verteilt, der eine braucht immer die und der andere die, sondern wir brauchen Menschen, die uns schützen, die uns leiten, die uns begleiten in eine schwierige Situation. Ja, wir brauchen Mütter des Glaubens und auch Väter des Glaubens. Und in dieser Geschichte wird von der Mutter Israels erzählt, von Deborah, von ihr wird sogar gesungen. Aber keine Waschfrau, die den Haushalt gemacht hat, sondern eine starke Frau, die leiten darf, die Wegweisung gibt und die Wegführung und Schutz gewährt. Und Deborah ist sich dieser Rolle bewusst und gewährt diese Rolle auch und sagt: Ja, ich komme mit dir. Nur dem König Israels muss diese Frau eine wichtige Lektion noch mit auf den Weg geben. Sie sagt ihm nochmal ganz klar: Nur, eins sollst du wissen. Der Ruhm, der geht nicht an dich. Du sollst wissen, du ziehst jetzt in die Schlacht, doch Ruhm wirst du auf diesem Weg nicht ernten. Jahwe wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Ja, tatsächlich, der Kommandant Sisera wird durch eine Hand einer Frau, nämlich Jael, zu Tode kommen. Nicht als Held in der Schlacht, sondern in seinem Zelt schlafend bei einer Frau, die ihm gerade Milch vorher gegeben hat. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Predigt. Die Frage, die Deborah stellt, ist, wer bekommt den Ruhm? Wer bekommt die Ehre? Und wenn nur dann Kriege geführt werden würden, wenn es Ehre gibt, und nicht mehr, wenn es keine Ehre gibt, dann gäbe es diese Kriege nicht mehr. Heute nennen wir das in frommen Kreisen Wertschätzung. Wir wünschen uns einen wertschätzenden Umgang miteinander. Wir wünschen uns Dank für Einsatz und Engagement. Wir wünschen uns Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt, sagt auch der Volksmund. Und für solche Ehre geben Menschen manchmal alles, ihr ganzes Leben. Sie setzen alles dafür ein. Sie ziehen dafür in die Schlacht. Und die Kriege der Richterzeit, die sollen ohne Kriegsbeute funktionieren und ohne Ehre der Menschen. Und trotzdem sich engagieren, wenn es nichts Menschliches zu gewinnen gibt. Trotzdem, wenn der eigene Name nicht genannt wird, so ist es nämlich für Barak. Ihm wird gesagt, dein Name wird nicht genannt werden, sondern der von Deborah und Jael, der wird anschließend besungen im großen Deborah-Lied. Sondern die Ehre wird Gott zuteil. Das ist das höhere Ziel, für das Deborah lebt und für das sie auch Jabin gewinnen will. Barak, dein Name wird nicht genannt werden, sondern Gottes Name. Und das ist deine Lektion. In welcher Welt und Gemeinde möchte ich leben? In der Gemeinde, ja, in einer Gemeinde, in der möglichst alle sich beteiligen zur Ehre Gottes. Weil sie Gott eine Freude machen wollen. Weil er groß rauskommen soll. In einer Gemeinde, in der es um die Ehre Gottes geht. Barak bedeutet ja Blitz. Und dieser Blitz ist aber nicht der starke Mann, sondern dem soll das Licht aufgehen, dass er Hilfe braucht, um sein Leben zu gewinnen und sein Volk, seine Gruppe, und dass er die eigene Ehre weniger hochachtet als die Ehre Gottes. Das lernt er von der Prophetin Deborah und von der Pädagogik Gottes durch sie. Und dann singt Deborah ein Loblied. Ein Loblied auf Gott, der in auswegloser Situation geholfen hat, der die Kräfteverhältnisse verwandelt hat. Und dieses Lied besingt auch Deborahs Anteil. Wir lesen das in 5, Vers 17. Alles Leben in Israel stand still, doch dann bist du aufgestanden, Deborah, aufgestanden wie eine Mutter Israels. Ja, Gott braucht Väter und Mütter des Glaubens. Und Nathalie, du bist eine Mutter des Glaubens hier gewesen in dieser Zeit, für Taufanwärter, für Menschen, die sich haben begleiten lassen, für Teenager im Bibelunterricht und für andere Menschen, auch für Menschen, deren Namen wir jetzt nicht wissen und die heute auch nicht genannt werden. Und mit diesem Text können wir als Gemeinde Gott bitten, dass er uns zu Vätern und Müttern im Glauben macht, dass jeder seinen Platz findet, seine Palme. Nicht eine Palme, auf die du raufklettern kannst, das vielleicht auch, aber eine Palme, an der du zu Hause bist. Eine Gemeinde, in der Frauen und Männer auf Augenhöhe miteinander leiten. Eine Gemeinde, in der es um die Ehre Gottes geht. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet für dich, Nathalie, dass du das erlebst, wie er deinen nächsten Schritt im Leben führt. Und das ist mein Gebet für euch als ganze Gemeinde, dass sein Wille und sein Reich geschieht durch euch, mitten unter euch. Amen.